Ja, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen bei unserer Pressekonferenz zur Veröffentlichung der deutschen Version des Berichts zur Lage der Welt 2011. Man kann ja gar nicht anders als in diesen Tagen damit beginnen, das, was uns alle umtreibt, nämlich die Vorgänge in Japan, natürlich alle Themen, die sonst wichtig sind, derzeit überschatten. Wahrscheinlich geht es Ihnen ähnlich wie mir, dass man ständig den Live-Ticker verfolgt, was dort jetzt nun, wie es dort weitergeht. Zum einen in der Katastrophe allgemein, zum anderen aber auch natürlich besonders mit Fukushima. Und es macht auch nicht unsere Veranstaltung unbedingt leichter hier, wenn man erfährt, dass zeitgleich Frau Merkel eine Pressekonferenz ansetzt zur Atomfrage. Wir haben uns aber trotzdem entschlossen, diese Konferenz heute zu machen und freuen uns auch über die rege Teilnahme, wenn vielleicht auch nicht alle, die sich angemeldet hatten, nun kommen konnten. Und ich denke, es gibt auch neben der internationalen Panelbesetzung hier auch gute Gründe, sich trotzdem mit dem Thema zu beschäftigen. Zum einen einen ganz aktuellen Anlass. Heute ist Weltverbrauchertag. Ein Thema, was natürlich unmittelbar mit Landwirtschaft und dem Ernährungssystem zu tun hat. Aber auch insgesamt, natürlich zeigt Japan uns jetzt nochmal ganz klar, dass das Jahrhundert der Energie wird, der Energiefrage. Aber ich glaube, es ist auch nicht zu groß gesprochen, wenn man sich vorstellt, dass dieses Jahrhundert auch das Jahrhundert der Landwirtschaft wird, des Ernährungssystems. Denn fast noch mehr als in der Energiefrage ist ja die Landwirtschaft Kreuzungspunkt von sozialen und ökologischen größten Herausforderungen in diesem Jahrhundert. Ökologisch, das wissen Sie alle, die Klima- und die Biodiversitätskrise werden massive Einflüsse auf die Landwirtschaft haben und auf unsere Ernährung. In sozialer Hinsicht die Verstädterung, die Landflucht, das Wachstum der Weltbevölkerung. Also hier treffen sich die größten Herausforderungen. Und ich bin deswegen froh, dass wir auch heute diese Gelegenheit nutzen, die Veröffentlichung des Buches, um sich einmal mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das war ja nicht viele Jahrzehnte keine Selbstverständlichkeit. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts hat das Thema Landwirtschaft eigentlich kaum jemanden interessiert, zumindest nicht auf der Agenda der großen Politik. Und jetzt gibt es aber doch ein Resetting der Agenda. Es gibt seit einigen Jahren viele Anlässe, das Thema Landwirtschaft wiederzufinden auf der höchsten Agenda. Es fing an mit dem Agrarthema in der WTO Anfang der 2000er Jahre. Dann gab es den Weltbankgericht 2008, wo die Weltbank gesagt hat, wir müssen uns mehr wieder dem Thema Landwirtschaft widmen. 2009 gab es den Weltagrarbericht zu dem Thema. Und ich denke, das Buch zur Lage der Welt, worüber wir heute hier sprechen wollen, fügt sich ganz gut in diese Serie an Berichten, an Ereignissen, an öffentlicher Diskussion und spitzt auch ein bisschen mehr die Thesen zu, die schon vorher, vor allen Dingen im Bericht des Weltagrarrats, immer mehr an Bedeutung gewinnen, dass lokale, ökologische, kleinbäuerliche Lösungen eine Menge Potenzial haben. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass wir zu dem Thema heute zusammenkommen und möchte als Moderator hier Ihnen jetzt auch das Podium vorstellen und vorstellen, wie wir uns gedacht haben, vorzugehen. Also zum einen sitzt neben mir Barbara Unmüßig, die Vorstandsmitglied von der Heinrich-Böll-Stiftung ist. Mein Name ist Tilman Santarius, wie Sie schon erraten konnten. Ich bin Vorstandsmitglied bei German Watch. Und gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung gibt German Watch ja schon seit vielen Jahren die deutsche Version des Berichts zur Lage der Welt heraus. Das hat also schon Tradition, dass wir gemeinsam auf dem Podium hier sitzen. Diesmal haben wir aber noch zwei ganz hochrangige internationale Gäste dabei. Zu meiner Linken Danielle Nierenberg. Sie ist Expertin für Landwirtschaft am World Watch Institut und nicht nur Hauptautorin, sondern auch treibende Kraft, Motor hinter diesem Buch, hat sich 2 Jahre lang mit der Vorbereitung beschäftigt, ist monatelang herumgereist um die Welt, hat Projekte besucht, hat Wissen zusammengetragen und nicht zuletzt auch diese Gruppe von international renommierten Autorinnen und Autoren des Buches zusammengestellt. Ganz toll, dass du heute da bist und uns den Bericht in seinen Kernaussagen vorstellen wirst. Und dann rechts außen von meiner Seite aus Judy Wakungu. Sie leitet das Institute oder dem Think Tank African Center for Technology Studies in Nairobi und ist langjährige Agrarexpertin, aber auch darüber hinaus mit Fragen zu Klima- und Ernährungswirtschaft beschäftigt und war auch eine der Leiterinnen und Hauptautoren des eben schon angesprochenen Weltagrarberichts. Und ich freue mich ganz besonders, dass Judy es möglich machen konnte, auch zu dieser Pressekonferenz heute Morgen dazu zu stoßen. Wie haben wir uns den Ablauf vorgestellt? Zunächst wird Danielle die Kernaussagen des Berichts vorstellen. Dann wird Judy Wakungu darauf eingehen, welche Bedeutung der Bericht, der ja auch schon in sich einen Schwerpunkt auf die Region Afrika hat, welche Bedeutung er für Afrika und die Landwirtschaft auf diesem Kontinent hat und vor welchen Herausforderungen Afrika auch in den nächsten Jahren stehen wird. Und dann wird Barbara Unmüßig auf die Situation hierzulande eingehen und diskutieren, wie sich denn nun die Reform der EU-Agrarpolitik, die ja für das Jahr 2013 neue Grundzüge der europäischen Agrarpolitik entwerfen soll, wie sich das in das Thema fügt und wirst auch noch einen Bogen schlagen zum Weltverbrauchertag, den ich ja schon eben angesprochen habe. Also ich wünsche Ihnen und uns viel Spaß und dann hoffe ich, dass am Ende auch noch genügend Zeit sein wird für Ihre individuellen Fragen, für die wir hier natürlich sehr gerne zur Verfügung stehen. Daniel, bitte, du hast das Wort.
I'm co-director of the World Watch Institute's Nourishing the Planet project. I'm really thrilled to be able to be here in Germany today. My sincere thanks to the Heinrich Böll Foundation and to German Watch for organizing this event and all of their tremendous work translating State of the World 2011 innovations that nourish the planet. Over the past few weeks, we've been launching the book in India, in Finland, in Copenhagen, and we'll be launching the book in about 20 different languages this year. And so we're very excited about the outreach that we've been doing and the excitement around these issues. We've done really unprecedented on-the-ground research for State of the World and Nourishing the Planet over the last year and a half. We spent 15 months visiting 25 countries in sub-Saharan Africa, visiting almost 300 projects, talking to farmers and farmers groups and scientists and researchers and NGOs, journalists, aid agencies and others, really just getting their thoughts on the best ways to help alleviate hunger and poverty while also protecting the environment. What we really tried to do was work with local organizations and institutions and get their stories and their messages to a wider audience through our Nourishing the Planet website, which is www.nourishingtheplanet.org, through our videos that we post on the website, through our social media networks, through radio and television interviews throughout sub-Saharan Africa and in the United States. And then in dozens and dozens of op-eds and newspaper columns throughout sub-Saharan Africa, and again, really all over the world. As you flip through the book and as you look at some of the press materials we have, you'll notice that one-third of the authors of State of the World are African experts. These are people we met on the ground who are working directly with communities on innovations that are increasing yields, improving livelihoods, fostering better health, raising incomes, and improving gender equity, while also improving soil fertility, reducing greenhouse gas emissions, and also protecting biodiversity. Their stories and these messages that we've tried to convey are really the stories of hope and success in agriculture. These are innovative ideas of what's working from an area of the world that unfortunately is not well known for positive examples. We're so used to hearing only about HIV/AIDS and conflict and famine in Africa that we've forgotten that there's another side to the continent, another side of success, another side of hope, and another side of self-reliance. So against this sort of backdrop with State of the World 2011, we asked what sort of solutions offer the same tremendous returns on investment as the Green Revolution of past decades. what can be deployed on a wide scale across a range of settings. So in State of the World, we offer four broad approaches that hold untapped potential to transform rural economies and reduce hunger across Africa and beyond. The first one I want to talk about is that we need to make better use of the food we already produce. Food waste can total an astonishing 25 to 50% of the global harvest. And this is really a staggering figure when you consider how much goes into investing all that food in the first place. Waste is sort of an insidious problem. It's shared throughout the food chain. A few percent is lost on the farm, a few percent is lost in transport, and a few percent is wasted at home. So the problem really needs to be attacked on all fronts. What we found, though, is that preventing this food waste can be very simple and inexpensive. We saw, for instance, in Niger, very inexpensive and low technology ways of storing cow peas in hermetically sealed bags that can be produced locally. These storage systems can save cow pea farmers around $150 per year. And when you consider that these are farmers who typically make less than $2 a day, that's a huge increase in their income. We also saw inexpensive ways of helping dairy farmers in post-genocide Rwanda get their milk to consumers without it going to waste through low-cost chilling plants that are being funded by the NGO Heifer International. The second approach I want to talk about is how government programs are sprouting to help feed children in schools and other settings. The Homegrown School Feeding Program is a project of the World Food Program, and it's based entirely on locally grown and processed crops and can save households as much as 10% of their total food budgets because children are eating at least one meal outside the home. In Kenya, where 1.2 million children currently participate in the program, expanding the program to cover all children in Kenya could boost the annual incomes of around 200,000 farmers by around $150 per year. And expanding these sorts of school feeding programs to cover 50 million children in sub-Saharan Africa, that's the number that is estimated to be the number of children who are malnourished or hungry, could mean billions of dollars in additional income for African farmers and also healthier communities. Our third approach that we covered in State of the World 2011 is to really plan for more farmers in cities. Africa is urbanizing faster than the rest of the world, with 14 million people moving to cities each year. And this is a migration that's really only second to that massive rural to urban shift that's happening in China. In Chapter 11, we talk about two groups of farmers in Kibera slum in Nairobi. Kibera is believed to be the largest slum in sub-Saharan Africa with nearly 1 million people. The Kibera farmers we met with are growing enough food to eat and to sell, but perhaps surprisingly, they're also becoming a source of seed for rural farmers. Unfortunately, in East Africa, there aren't many local seed companies, and both rural and urban farmers alike have a hard time finding good quality sources of local seed for things like amaranth or spiderwicki or African eggplant and other traditional African vegetables. So these Kibera farmers are providing a really valuable resource by providing seeds for these crops and really dispelling the myth that urban agriculture only feeds the poor and hungry in cities. The fourth thing I want to talk about is really how farmers aren't just farmers. They're businesswomen and they're businessmen, and they're stewards of the land who deserve to be compensated for the ecosystem services they provide that have widespread global benefits. Creative incentives and programs to pay farmers in Africa for storing carbon in their soils are emerging all over the continent. African farmers, we estimate in Chapters 2 of State of the World, could sequester 50 billion tons of carbon dioxide in their soils over the next 50 years. And they can do this primarily by planting trees among crops, stewarding nearby forests, and keeping their soils planted with crops for more of the year. There are 75 projects in 22 countries across Africa that are in the works to begin this climate healing service. And there's also a proposal to create an African agricultural carbon facility that could work with farmers and businesses and consumers to incubate projects and then connect them with buyers. All of the innovations that I've talked about are really exciting, and especially these carbon examples, because changes in farming patterns that store more carbon in soils can also reduce water losses and help boost yields. But what's also really exciting about all of these projects is that they are the perfect example of agriculture really emerging as a solution to global problems, like reducing public health costs, creating jobs in a stagnant economy, making our cities more livable, and even reducing climate change. And these are exactly the sorts of types of agricultural innovations that will attract the support of donors and investors, as well as governments in sub-Saharan Africa and really all over the world. So I think I'll stop there. I'll look forward to hearing what Judy has to say and to your questions afterwards. Thank you.
Vielen Dank, Danielle. Sehr komprimierte Zusammenfassung, wie vorgegangen wurde in dem Bericht und auch eine ganze Reihe von Beispielen schon. Und ich glaube, die Überleitung war schon perfekt, denn die Beispiele waren eigentlich allesamt aus dem subsaharischen Raum. Insofern möchte ich gleich weitergeben an Judy Wakungu. Afrika hat einen besonderen Stellenwert in dem Report, sowohl was die Innovationen betrifft, die vorgestellt werden, oder man muss vorher noch anfangen, sowohl was die Probleme und Herausforderungen, die dargestellt werden, was die Innovationen, die vorgestellt werden, und auch was die ganz konkreten Projekte, wo schon Sachen umgesetzt werden, betrifft. Welche Bedeutung hat der Bericht für Afrika oder für die subsaharische Region? Und was sind eigentlich die großen Herausforderungen, die uns dort erwarten? Bitte schön.
Thank you very much indeed. First of all, I'm pleased to be here with you today to speak about a topic that's very dear to my heart. But I'd also like to take this opportunity to congratulate Danielle and your team for an excellent report, which I welcome with the very many hats I wear. I'm here as the Executive Director of the African Center for Technology Studies, and one of the many areas that we are concerned with is food security. But I'm also here as a former co-chair of the International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development. And before I respond specifically to the important message that Danielle has conveyed here today, let me just give you a brief background into the International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development and why this particular report is an excellent follow-up to the work that we did in the assessment, and why this is sort of a natural transition for us, and why I especially focus on, I'm especially happy that it's focusing on sub-Saharan Africa. First of all, the International Assessment of Agricultural Science and Technology was a four-year international effort. It was an assessment of the efficacy of agricultural knowledge, science, and technology for development. The idea of the assessment was to really assess what is the best information in terms of knowledge, and by knowledge really I'm referring to what can be referred to as indigenous knowledge, but also what is the best information in terms of science and technology, and how has this performed over the last 50 years, how is it performing currently, and what is the potential of this knowledge to perform in the next 50 years to alleviate poverty, to alleviate hunger, and also to provide nutrition, to provide also socioeconomic income, and then also to be performed sustainably, especially for the most impoverished people in the world to benefit from it. What we realized while conducting this assessment was that this field called agriculture is extremely broad. Not only is it broad, it has so many different specialties, and even bringing the specialists together to talk was increasingly difficult. But we had to confront it because In a few years' time, 1 billion people are going to be hungry. And most of these people are going to be in sub-Saharan Africa and parts of Asia. So we had to confront it. But in looking at the previous patterns of how these assessments are done, we thought that maybe we could add on a different perspective and not just focus on experts and representatives of governments, but to try and have a hybrid assessment of people that don't like talking to each other, for instance, government and private sector, and also civil society organizations, and those individuals that specialize in indigenous knowledge, never really being able to be in the same room, to be the same authors, and to assess the efficacy of the knowledge. We realized that this was very, very difficult, but after 4 years, we did come to a consensus. And the consensus that we did come to is that it really takes a great deal of effort to focus on the intended beneficiaries, who are the farmers, and who are the farmers in the most poverty-stricken areas. And this is why the State of the World report is especially important to us, because they have chosen to focus on sub-Saharan Africa, and they've also chosen to focus on the very innovative strategies that farmers, NGOs, and civil society organizations are doing, but would never have the voice to express this important work in the sense of a formal assessment. The reason this is also important and a good follow-up to the work that we did in the Ag assessment is that the Ag assessment was actually designed to provide not policy prescriptions for governments, but really to provide policy options for governments to consider. So this State of the World report does, in a very powerful way, give extremely powerful examples of the excellent work that is being done. If you go through the 272-page report, what you're actually confronted with or pleased to see is powerful examples of what communities are doing. And some of this have been mentioned by Danielle in her introductory remarks. For instance, the work being done by urban farmers in slums such as Kibera, which is in my hometown, and indeed it is being reported as one of the largest slums, if not the largest slums, in Africa. And so looking at what urban farmers are trying to do and how they are actually coping with trying to produce food in the slum area and the various innovations and techniques that the farmers are conducting is really promising to see in such a report, because ordinarily when we look at the formal agriculture sector, we don't necessarily see urban farmers being reported as innovators. If anything, we tend to see focus on the usual cash crops, which I don't need to mention here. Danielle also mentioned the school feeding programs and some of these initiatives. Again, very important and has had tremendous success and needs actually to be followed up with more government support. Again, in the formal reporting of agriculture and food security, these are the sorts of examples that tend to be omitted. There is also the focus on locally grown crops and locally grown vegetables as an example. For those of us who have grown up with very, very clever and very intelligent mothers and grandmothers, we have actually grown up on these traditional vegetables. And the part of the country I come from, Western Kenya, is very well known for this. But I can assure you, the diversity of such nutritional vegetables is in danger simply because it's not really focused on as a cash crop. And the knowledge of such crops is being lost. But there are many initiatives. For instance, there's an initiative between the Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology and many farmers in Kenya, Western Kenya in particular, where there's serious scientific work being done on the nutritional qualities of this food, and also just trying to convey through major, major national meetings in Kenya and other parts of Africa about the importance of this food. What also comes out very, very clearly in this publication is the important role that women farmers play and will continue to play in providing food security, nutritional security, and then also that women farmers really are the stewards of health, not only in terms of their own families' nutritional health, but also in terms of their own farms. Land tenure is a huge problem in sub-Saharan Africa. Despite the rural to urban migration of men, it's actually women that actually are responsible for the farming and nutrition. It's not brought out very, very clearly, but salient within this report is the issue of land tenure and how women farmers can be empowered to make more decisions when it comes to the, how they decide to farm. What also comes out quite clearly in this report, particularly if you look at the farming techniques that are available, that we were not actually able to address very clearly in the International Assessment on Agricultural Science and Technology for Development, is the importance of designing agricultural tools, understanding very clearly that it is women that will be using those technologies. And there's an important technology. Water is going to be a huge problem and will continue to be a huge problem confronting farmers not only all over the world, but especially in sub-Saharan Africa. So designing tools and techniques that will allow women farmers to be able to nurture and harvest their crops with very little water available is extremely important. The one example that is cited in the book that I know firsthand is a tread pump that was designed by the Kickstart nonprofit organization. And this is called the Super Moneymaker tread pump that is actually designed with women as clients in mind. The original design was big and quite heavy, and the pumps were high in terms of off the ground. But they've now been redesigned to fit women's physiology and to allow the women to actually pump water much more easily. Again, although this is well known, it can only be appreciated when it is reported in such an important report as the State of the World. The other aspect that has come out quite well as a follow-up to the Ag Assessment Report is what is known, what we called multifunctional agriculture. That agriculture is not just about crops, food, fiber. Agriculture is a big business. Agriculture is energy. You know, agriculture is health. Agriculture is water. Agriculture is forestry. And agriculture is socioeconomic development. And the notion of agriculture as being multifunctional is extremely important, and this has been very well stated in this report. From a sub-Saharan African perspective, why this is important for us is that we've been scratching our heads for years trying to say that agriculture is not just Ministry of Agriculture. It is multi-sectoral, and that really the entire government should be paying attention to this as a multi-sectoral issue, and that I should be able to go to the Minister of Agriculture to talk about agriculture, to talk about the environment, to talk about health, and to talk about nutrition. So the most important thing, I think, for me in this aspect for this report is that it will allow us, by using the powerful examples that are presented, to continue having this discussion with our governments. As you can see, this is something that is very passionate to me, and I can talk about it for many hours, but my time is limited, so I will stop here and hope to listen to your questions later. Thank you.
Danke, Judy Wakungu. Auch wieder einige sehr schöne plastische Beispiele on the ground, wie es wirklich vor Ort aussieht und in welchen Projekten es umgesetzt werden kann. Ich glaube, die beiden stehen uns ja jetzt auch noch länger zur Verfügung und können sicherlich auf Nachfragen von Ihnen auch noch mehr Beispiele, Geschichten und eben konkrete Projekte darstellen. Und danke auch nochmal für die Einordnung des Buches zur Lage der Welt in dieses große Unterfangen, was deutsch oft Weltagrarrat genannt wird, was du ja jetzt mit IIASTD beschrieben hast, wo eben hunderte von Wissenschaftlern über viele Jahre ein ganzes Stück abstrakter Grundzüge einer nachhaltigen Agrarpolitik dargelegt haben, wo eben das Buch jetzt eine sehr schöne Veranschaulichung oder auch praktische Anwendung in vielen Projekten darstellt. Jetzt waren wir lange in Afrika. Barbara Unmüßig wird den Blick für uns auf unsere Heimatregion Deutschland und die Europäische Union richten. Die europäische Agrarpolitik wird regelmäßig überarbeitet. Dieses Mal steht aber eine besonders grundlegende Reform an, wo auch die Ziele neu definiert werden. Barbara, wie weit kann der Bericht zur Lage der Welt auch helfen, hierzulande einige Weichen richtig zu stellen?
Ja, erstmal vielen Dank auch an meine beiden Vorrednerinnen. Sie haben gezeigt, was es an Möglichkeiten gibt, sozial und innovativ das Ernährungsproblem, aber auch das Verteilungsproblem vor Ort zu lösen. Vielen Dank dafür. Das Buch hat im Zentrum eben genau diese Beispiele zu zeigen. Andere Landwirtschaft ist möglich, ist eigentlich der Grundtext, der sich durch das ganze Buch zieht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sich im Buch auch ein Beitrag befindet von Tobias Reichert und Christine Chemnitz. Sie sind beide hier, die sich eben genau mit unserer EU-Agrarpolitik beschäftigen, weil, das ist meine Hypothese und Grundthese, diese ganzen Beispiele brauchen Rahmenbedingungen. Sie können auch zerstört werden durch falsche Anreize, durch eine falsche Politik, zum Beispiel unserer EU-Agrarpolitik. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns erstens unserer Mitverantwortung für Hunger und Unterernährung in der Welt bewusst werden und gleichzeitig vor unserer eigenen Haustür alles tun, dass eine falsche EU-Agrarpolitik sich ändert. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz darstellen, warum wir mitverantwortlich sind. Ich kann da nur Schlaglichter und ganz, ganz wenige Beispiele bringen. Im Beitrag des Buches von beiden Autorinnen können Sie das dann nachlesen. Wir sind als Europäische Union der größte Importeur von Agrarprodukten und weltweit der zweitgrößte Exporteur von Agrarprodukten. Ich glaube, das macht schon deutlich, wie sehr wir mit den Weltmärkten verknüpft sind, ein wesentlicher Akteur auf den Weltagrarmärkten sind und warum es so wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, wie sich unsere Konsumverhalten und vor allem auch unsere landwirtschaftliche Produktionsweise verändern muss. Deutschland die EU ist Exportweltmeister bei Fleisch. Wo wird aber dieses Fleisch produziert? Natürlich bei uns in Ställen, aber gleichzeitig brauchen wir für diese Schweinefleischproduktion, die sich in den letzten 20 Jahren im EU-Kontext verdreifacht hat, für diese Schweinemast hier bei uns brauchen wir Futtermittel aus Ländern der Dritten Welt. Soja, Ölfrüchte, all das, was diese Schweine füttern, kommen aus anderen Ländern und verbrauchen dort Fläche, Agrarfläche, die dann nicht mehr für die Produktion von Lebensmitteln und Nahrungsmitteln zur Verfügung steht. Und ich denke, das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir am Weltverbraucherinnentag wie heute darüber nachdenken, welche Verantwortung wir haben, auch für Zerstörung oder für falsche Anreize in der Nahrungsmittelproduktion weltweit. Wenn wir ausrechnen, was wir alleine für unsere Tiermast an Landfläche in anderen Ländern verbrauchen, dann landen wir bei einer erstmal abstrakt klingenden Zahl von 35 Millionen Hektar Land, das nur benutzt wird und genutzt wird für die Futtermittelproduktion, für unsere Schweinemastproduktion. Und diese 35 Millionen Hektar entsprechen immerhin der Landfläche Deutschlands. Also wir selbst benutzen eine Landfläche so groß wie unser eigenes Land, um unsere Schweinebäuche zu füllen. Europaweit verbraucht die EU-Bürgerin 85 Kilo Fleisch pro Kopf pro Jahr. Und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, und das tun wir auch in der Heinrich-Böll-Stiftung übrigens, welchen Beitrag wir leisten können, diesen Fleischkonsum, der so verantwortlich auch ist für Zerstörung, ökologische Zerstörung, aber auch Zerstörung von Agrarproduktion weltweit, was wir damit machen können. Tilman Santarius hat es gesagt, wir haben eine Chance, neue Anreize zu geben für eine andere EU-Agrarpolitik. Die derzeitigen Regelungen der EU-Agrarpolitik laufen 2013 aus. Und gleichzeitig, das ist, finde ich, eine gute Koinzidenz, wird der gesamte EU-Haushalt auf seine Konsistenz hin überprüft. Und von daher ist es eine Chance, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich unsere EU-Agrarpolitik umsteuern müssen. 60 Milliarden Euro Steuergelder fließen pro Jahr in den EU-Haushalt und 40% des Gesamthaushaltes der EU fließt in den Agrarbereich. Es macht also deutlich, wenn 40% des EU-Haushaltes in den Agrarhaushalt fließt, dass wir eine Möglichkeit haben, hier umzusteuern, weil das sind Steuergelder. Pro Kopf pro Jahr, die Zahl kommt vom Deutschen Bauernverband, gibt ein EU-Bürger 100 Euro aus. Also auf einen EU-Bürger pro Jahr kommen 100 Euro Steuergelder, die in diesen Agrarhaushalt fließen. Und was eine gute Nachricht ist für alle, zumindest hier in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, dass Bürgerinnen und Bürger sagen, wir möchten mitbestimmen. Wir möchten nicht mehr hinnehmen, dass diese 100 Euro, die wir pro Kopf pro Jahr die Agrarpolitik subventionieren, in eine falsche Richtung geht. In eine Subvention von Produktion, die Tierethik nicht berücksichtigt, die ökologisch zerstörerisch ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns über Reformen verständigen. Ich kann jetzt hier nur kurz 2, 3 Punkte sagen, was notwendig wäre und was in der Diskussion ist im Kontext dieser Reform. Das erste Wichtige ist, dass wir aufhören mit unseren subventionierten Agrarprodukten, die wir exportieren, dass wir damit aufhören, diese Produkte zu subventionieren. Es geht also um einen Stopp von Exportdumping und Exportsubventionen, weil das ist eine alte Debatte, dass wir mit unseren Exportsubventionen die Märkte in Drittweltländern zerstören. Da gibt es viele, viele Beispiele, von den Tomaten in Marokko bis zu Geflügel in Westafrika. Es gibt hunderte von Beispielen dafür, wie Exportsubventionen Agrarmärkte von Bäuerinnen und Bauern in Ländern der Dritten Welt zerstören. Wir sind der Meinung, dass die Abschaffung dieser Subventionen ohne Konditionen und ohne Bedingungen passieren muss und ohne Gegenleistung. Der allerwichtigste Punkt beim Umsteuern ist aber, dass wir Direktzahlungen an die Landwirtschaft, also wenn wir Bauern und Bäuerinnen für Dienstleistungen mit Steuergeld subventionieren, dass diese Direktleistungen endlich an das Gemeinwohl gebunden sind und nicht mehr an Fläche oder wer am meisten Masse produziert, am meisten Subventionen bekommt. Es geht also um eine Entkoppelung der Subventionen an Fläche und Ertrag, weil heute ist es so, dass von den Agrarsubventionen die größten Bauern am meisten profitieren und eben nicht die kleinen und Kleinstbäuerinnen, die eigentlich ganz gut Subventionen brauchen könnten, wenn sie eben weiterhin zum Beispiel Ökodienstleistungen und anderes liefern für unsere landwirtschaftlichen Räume oder für unsere ländlichen Räume. Es geht also darum, fundamental das System der Subventionen und Direktzahlungen an Bauern und Bäuerinnen zu verändern, es an Gemeinwohl zu binden, es zu binden daran, dass Landwirtschaft bei uns, und da bin ich bei Judy, eine Multifunktionalität hat, nicht nur Nahrungsmittel produziert, sondern eben auch ökologische Dienstleistungen, Biodiversität herstellt, Wasser schützt, Grundwasser schützt. Für diese Funktionen, für ökologische Funktionen der Landwirtschaft, für Naturschutzfunktionen der Landwirtschaft muss es ebenfalls steuerliche Anreize geben und nicht für Massentierhaltung und für Massenproduktion. Und ich bin immer mal relativ zuversichtlich, dass der Protest der Bürgerinnen und Bürger einige positive Effekte bei der EU-Agrarreform bewirken wird. Aber auch wenn gar nicht so viele Menschen in der Landwirtschaft arbeiten, ist es vor allem die Industrie- und Nahrungsmittellobby, die hier weiterhin Beiträge dazu leistet, dass wir nicht grundlegende Reformen bekommen. Aber wir haben ja noch Zeit. Deutschland gibt es eine Kampagne. Viele Verbände, Umweltverbände, Bauernverbände, alternative Bauernverbände vor allem haben sich zusammengeschlossen, um für diese Reform auf EU-Ebene zu kämpfen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn Sie darüber berichten, was diese Verbände und Akteurinnen in ihrem Bündnis fordern. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch Barbara Unmüßig. Wunderbar den Bogen nochmal geschlagen zu der Frage, was müssen hier an Rahmenbedingungen, an politischen Maßnahmen geändert werden, damit eben genau das, was wir vorher gehört haben, die vielen Projekte und Innovationen in Ländern des Südens überhaupt auch möglich werden oder ungestört gedeihen können. Ich will jetzt nicht lange quatschen hier, sondern Sie haben genug Input und Futter bekommen. Und ich glaube, das gesamte Podium steht Ihnen jetzt zur Verfügung für Rückfragen oder Klärungsfragen oder Kommentare. Bitte schön. Es findet sich ein Mikrofon im Saal und Sie können auch Ihre Fragen gerne auf Deutsch stellen, da ja auch die Panelistinnen simultane Übersetzung genießen. Bitte. Wenn Sie zum Mikrofon gehen könnten, wegen der Übersetzung wäre das nett. Vielleicht stellen Sie sich mit einem Satz ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist Frank Wende. Ich komme aus Berlin-Spandau. Ich habe eine Frage an die sehr geehrte Frau Julie Wakwungu. Ist es nicht auch in der Landwirtschaft und für die Bauern in der Subsahara-Region notwendig, dass man die Landwirtschaft und die Bauern mit Maschinen, mit einem landwirtschaftlichen Maschinenpark ausrüstet, damit die Bauern oder Bäuerinnen von sich aus effektiver in der Landwirtschaft arbeiten können?
Vielen Dank für die ganz konkrete Frage. Ich glaube, ich sammle erst mal ein bisschen. Gibt es schon weitere Fragen? Bitte schön. Vielleicht sagen Sie auch kurz, wer Sie sind.
Mein Name ist Roland Krieg von herdundhof.de. Viele lokale Ansätze müssen ja lokal umgesetzt werden. Das Stichpunkt Good Governance. Wie wollen Sie denn die Regierungen adressieren, dass beispielsweise bei dem Thema Zugangsrechte zum Land Gesetze geändert werden oder überhaupt aufgestellt werden?
Dankeschön. Noch eine weitere Frage könnte ich hinzunehmen. Bitte, Herr. Vielleicht können Sie trotz wegen der Übersetzung das Mikrofon verwenden, das wäre nett. Und kurz sagen, wer Sie sind.
Müller, freier Publizist, Büro für Publizistik. Mich treibt um Israels Wasserknappheit, Wasserfonds, internationaler Fonds auch und wie das in der arabischen Welt mit der Wasserproblematik weitergeht, ob es da verschiedene Denkmodelle gibt und Ansätze und was da überhaupt auch Nairobi, was die große UNO-Institution, die es in Europa gibt, wo Herr Töpfer mal vorstand, was diese dann tun. Nachfolge ist angetreten, auch vom Deutschen. Danke.
Danke. Ich würde vorschlagen, mit den drei Fragen gebe ich mal zurück aufs Podium. Judy, there was one question on the machinery for peasants and other questions on good governance. How can governments change their policies on the water? Maybe you both or Barbara even can respond to that. Judy first, please.
Thank you very much for your question. The question about machinery or agricultural technologies is really extremely important. And it's one that I would say that at the national level, national government level, it has been completely bypassed. The reason being that the government policies focus on large-scale agriculture. At the level of just of large scale, but they really don't focus on small scale agriculture. And yet most of the farmers farm on less than 1 acre of land. So there are two distinctions here. If you look at the national policies, you could say that nothing is being done in terms of agricultural machinery. But this is now where the civil society organizations, and this is where other philanthropy organizations, and even some private sector organizations have tried to do to showcase some of the technologies that are available. And very much in sub-Saharan Africa, it's not really an idea of reinventing the tools. It's really looking at tools that have been used and practiced elsewhere, you know, especially if you look at Asia, and then adapting this to the African context. And as I mentioned in some of my preliminary remarks, because increasingly many of the farmers are actually women, There are a few examples, some of which are cited in the State of the World report, that actually show how these tools or these machineries have actually been adapted to women's situation. So it's a big problem, but as long as we focus on the fact that most of the farmers are small-scale farmers, we hope that this focus encourages increased attention to the simplicity of the machinery and the tools. That's just one example. I'm sure the others can cite other examples as well.
Danke, thank you. Maybe you can add some ideas on the question of good governance. So what can governments do in order to change the political framework conditions and to make that happen?
That's a very good question. Whenever I'm asked this question and I try to respond to it, then everybody thinks I'm running for president. But but not yet. If you look
you
at
are still yet.
if you look at the issue of governance in sub-Saharan Africa, seriously, it's a huge problem. Whereby, and I don't want to talk about, although I'm representing the sub-Saharan Africa perspective, when I talk about governance, I'm very direct about my talking about governance. So let me just be responsible for only talking about Kenya, because this is where I come from. I don't want to mention other countries, but I can be responsible for talking about governance in my own country as an example. First of all, we have political leaders who are in office for other purposes rather than leading. And they're really in the offices to become rich. And they use, if I translate it from Kiswahili, our national language, they say, I'm in the office to eat, you know, to eat. And it's not eating about food security. It's eating in terms of my pockets. And if you leave office within 4 or 5 years and you've not become rich, then you are stupid. So this is a big, big problem that we are confronting in our countries at the moment. So if Kenya has excellent policies on alleviating food hunger, we have excellent policies, but the policies are never implemented. And the policies are never implemented because maybe they are too expensive for somebody, or they're just not popular with the other party. And then also politically what we're doing is, for the first time in our history, we are confronting a coalition government. So it is new to us. It is exciting in the sense that even I can speak and I can criticize the government and not be arrested or disappear the following day. But in terms of decision making, it becomes a challenge. I think that in Europe you are more accustomed to this. For us it's new and it is exciting. But it also leads to the fact that no decisions are made. And so it's the parties really scratching each other's backs. And again, this is something that we need to confront. But what it means is that accountability doesn't exist. If one leader is found to be corrupt and he comes from this party, and then another one from another party is found to be corrupt, they'll say, I'll save your guy if you save my guy. So it just means that we are operating, and again, I'm only talking about Kenya, but the story tells well about other African countries as well. Yeah, it means that public participation in policymaking has to become so much more important, and that public participation in governance is what is going to lead to change. And I'm happy to respond that at least in Kenya, what is happening now is that you cannot have a new bill, a new act, a new law without consulting the relevant relevant stakeholders. We also have a new constitution in Kenya, which means that from next year onwards, in order to hold public office, you have to be clean. That means only people like me and many other women I know who've never had the opportunity to participate in the so-called eating. So I think that let us see what happens, you know, in the next 2 years or so. We have a new constitution. You have to have had a clean track record. You have to be a specialty in your field. You cannot be a minister and an MP. So to be a minister, you'll have to be a professional with the credentials in that particular field to really leave the governance and servicing the constituents that have elected you to office to really have separate governance structures, which also call more for decentralization. Governance is a big problem, but we hope that it's going to improve.
Danke, Judy. Macht ja nicht nur Mut, nochmal die Probleme zu erfahren, die es dann doch so gibt. Daniel, vielleicht möchtest du nochmal auch auf die Good Governance Question kurz eingehen und dann zum Thema Wasserknappheit im nahen Mittleren Osten.
I think I'd just like to add that along with good governance, we need sort of to reverse this policy of agricultural abandonment that has happened in sub-Saharan Africa and really all over the world. Not just African governments themselves not investing in agriculture as much as they did, 10 or 20 years ago. But as Judy pointed out, when they are investing, they're investing in the big farms, the large-scale industrial farms. Along with that, we need more investment from the international funding and donor communities. That's where we really wanted State of the World to help serve as a roadmap for investors and donors and governments to look at projects that just don't focus on the big machines, but the small machines that really are fueling agricultural development in the world. Judy talked a lot about those treadle pumps, and they might sound very primitive to those of us in this room who are used to turning on our taps every day or watering our gardens with hoses, but those treadle pumps are helping more than 250,000 farmers in Africa get water to their crops. And this leads into the question about water scarcity in Africa, and it's definitely, an important issue, not just in sub-Saharan Africa, but as the person who asked the question said, it's also an important problem in the Middle East and increasingly in the United States and Latin America. And so finding ways to help farmers get water to their crops more efficiently, whether it's through these treadle pumps or through solar drip irrigation projects like those I saw in Niger, we really need to find ways to get more crop per drop from all the food that we produce.
Danke. Danielle auch. Wir können gerne noch eine zweite Fragerunde machen, wenn Sie möchten. Das Mikro stünde im Saal. Bitte schön. Vielleicht kommen Sie auch vor zu dem Mikrofon und sagen kurz, wer Sie sind.
Ich heiße Jutta Schwenksbier und bin freie Radiojournalistin. Die Frage war ja schon gerade angesprochen, industrielle Landwirtschaft oder Agrar, also ökologische Agrarlandwirtschaft. Das ist ja eine heiße Debatte. Da stehen große Interessen dahinter. Es wurde schon genannt Monsanto, einer der größten Saatgutkonzerne. Sie, also in der Debatte, die ich kenne, heißt es, sie produzieren mit Absicht Saatgut, das sich nicht vermehrt, um die Landwirte in die Abhängigkeit zu zwingen. Es gibt ganze Verwertungsketten auch in Deutschland, wo man Bauern zwingt, nur an einen Abnehmer zu verkaufen. Das heißt, sie haben gar nicht mehr die Möglichkeit, frei zu produzieren. Auch in Deutschland wird versucht, Lebensmittel zu patentieren bis hin zu Schweinen, was auch eine große Entrüstung hervorgerufen hat. Aber die Frage lautet eigentlich, kann man industrielle Landwirtschaft, so wie sie heute betrieben wird, mit Chemie, Pestiziden wirklich abschaffen und ökologische Landwirtschaft so gestalten, dass man damit die Weltbevölkerung ernähren kann? Die Frage ist noch nicht beantwortet. Und was sind Ihre Lösungen, um das wirklich umzusetzen? Also die Forderung, auch große Saatgutkonzerne wie Monsanto tatsächlich zu entmachten und den Kleinen wieder die Macht zu geben.
Vielen Dank. Schön, mal diese ganz grundlegenden, radikalen Fragen zu haben. Bitte hier vorne noch.
Monika Rink, Autorin. Ich hätte eine Frage. Ich las, dass die Böden mehr oder weniger weltweit seit 2 oder 3 Jahren kaum mehr steigerungsfähig sind. Und ich wollte wissen, was sozusagen diese Art der generellen Ausgelaugtheit jetzt für die neuen Projekte bedeutet.
Steigerungsfähig heißt, die Erträge von den Böden zu steigern?
Die Erträge weiter zu steigern.
Okay.
Durch Düngemittel verschiedener Art.
Ja, danke schön. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann würden wir jetzt hier die letzte Runde machen. Ich glaube, ich fange mit Danielle an. Did you get the questions?
Mm-hmm.
Yeah, okay.
That's a really good question regarding whether industrial agriculture or ecological agriculture. And I think that what we found with our analysis in State of the World is that there's a lot of ways to combine high and low tech solutions to helping alleviate hunger and poverty. It doesn't really have to be either or. In some cases in sub-Saharan Africa, soils have become so depleted that they would benefit and really need the input of artificial fertilizer. But that said, that artificial fertilizer should be used as sort of a transition period to help soils build up so that they can benefit from organic compost and more natural ways of fertilizing crops. I think your point about whether organic agriculture or sustainable agriculture can feed the world is a really important one, and one that we're increasingly getting more and more evidence for. In the ISTAD report and several reports since then, we found that sustainable agriculture techniques can have yields that are as high as or greater than the yields from conventional agriculture. So the technology, the sustainable agriculture technology exists to make sure that farmers can get as much from their farming systems as possible without the addition of agrochemicals or the genetically modified or transgenic seeds that you mentioned. The question about soil degradation, it's an important one, and we found in Chapter 6 of State of the World that, again, some soils are so depleted in parts of Africa that they have little potential and little opportunity for helping farmers grow crops. But again, with the addition of artificial fertilizer, as well as using things like green manure and compost and cover crops, you can really revitalize these soils. Roland Bunch is an agronomist who authored Chapter 6, and he really talks about how in places like Mali and Niger, over the next 10 years, farmers won't be able to afford fertilizer. The prices will simply be too high because of high oil prices. So finding ways for them to, again, inject fertility into the soils through these sustainable methods is really more important than ever before.
Danke, Daniel. Barbara Unmüßig wollte auch nochmal zur Frage ökologische versus industrielle.
Ja, ich möchte Sie verweisen auf den letzten Bericht des UN-Sonderbeauftragten Olivier de Schutter. Der ist Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung, und er hat nochmal eindringlich gefordert, dass wir eine Trendumkehr brauchen. Und er sagt eben, und ich finde, da sind die Beispiele im Bericht zur Lage der Welt ermutigend, dass ökologische Landwirtschaft möglich und machbar ist. Sie muss unterstützt werden. Sie ist diejenige, die eigentlich Unterstützung braucht, auch Subventionen zum Beispiel. Ökologische Landwirtschaft in Ländern des Südens, in der dritten Welt, braucht natürlich auch Techniken, braucht Know-how, braucht Wissen. Man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass ökologische Landwirtschaft per se zum Wissensbestand der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern geht. Das ist nicht so. Auch hier ist Wissenstransfer notwendig, sind Techniken notwendig, wie Tröpfchenbewässerung oder andere Techniken, die dann eben auch mit Wasserknappheit und den agrarökologischen Voraussetzungen lokal jeweils umgehen. Und von daher glaube ich, geht es wirklich darum, weltweit alles zu tun, dass die Investitionsströme und das Geld, was ja in der Landwirtschaft ausgegeben wird, bei denjenigen ankommen, die tatsächlich einen Beitrag zum ökologischen Erhalt der Landschaft beitragen und gleichzeitig alles tun, dass wir genug Nahrungsmittel haben. Natürlich geht es auch darum, dass wir schauen müssen, ob Kleinbäuerinnen und Kleinbauern überhaupt Nahrungsmittel genug produzieren können, um, wie gesagt, 9 Milliarden Menschen zu ernähren in der Zukunft. Ich möchte ein Beispiel nennen. Anlässlich des 100. Weltfrauentags hat die UN-Landwirtschaftsorganisation, also die FAO, nochmal darauf hingewiesen, dass dann, wenn Frauen, Bäuerinnen ausgestattet werden mit Krediten, mit Produktionsmitteln, mit Know-how, mit Wissen, wenn Frauen diesen Zugang zu Land haben, der ja oft gerade Frauen fehlt, wenn Frauen Land, Technik, Produktionsmittel bekommen, dann könnten alleine 100 bis 150 Millionen Menschen aus Hunger und Armut geführt werden. Das macht deutlich, dass es ganz andere Möglichkeiten gibt, als in Gentechnik, in Großtechnologie, in Düngemittel zu investieren. Und das finde ich eben das Schöne, dass da nochmal auch zur Lage der Welt der Bericht, den wir heute vorstellen, all die Beispiele liefert und illustriert, dass es geht, während uns die großen Agrarlobbys, die Saatgutmultis immer wieder glauben machen wollen, dass es nicht ginge mit der mit einem Ökolandbau und weil sie natürlich ihre Interessen sichern wollen und von daher brauchen wir viele mutmachende Beispiele und viele Beispiele werden unter anderem auch geliefert von dem von mir anfangs jetzt erwähnten Bericht von Olivier de Schutter. Wir müssen alles tun, dass die bekannt werden und sich die Lobbys nicht rausreden könnten. Das würde nicht gehen. Vor 2 Tagen stand bei den Börsennachrichten im 1. ein Vertreter eines solchen Multis, Düngemittelherstellers, ein deutscher K&S, in den Börsennachrichten und hat erzählt, wie wunderbar das doch sei, dass jetzt die Agrarpreise steigen und dass eben der Anreiz sei, noch mehr Düngemittel zu verkaufen und noch mehr zu investieren in agroindustrielle Landwirtschaft. Und er sich natürlich über den Aktiensprung seiner eigenen Aktien freut. Das sind die Protagonisten einer falschen Richtung und wir sind diejenigen, die für eine andere kämpfen. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich möchte an der Stelle die Pressekonferenz gerne beenden, bedanke mich ganz besonders für das Podium hier oben und bin auch sicher, dass wenn Sie jetzt noch O-Töne haben möchten oder noch weitere Rückfragen haben, dass wir noch Ihnen zur Verfügung stehen werden. Ich möchte mich auch ganz besonders nochmal bei Christine Chemnitz von der Böll-Stiftung, Tobias Reichert von Germwatch und Dorothee Landgräbe von der Böll-Stiftung bedanken, die das mitorganisiert haben und auch Caroline Hutter, die Pressesprecherin der Heinrich-Böll-Stiftung. Auch Sie werden alle Ihnen jetzt gerne noch zur Verfügung stehen. Und schließlich lassen Sie mich noch einladen für heute Abend zur Abendveranstaltung selben Thema, Vorstellung des Buches, eine öffentliche Veranstaltung mit Podiumsdiskussion, die um 19 Uhr beginnt. 19 Uhr beginnt in diesen Räumlichkeiten.
Und der Film.
Welcher Film?
17 Uhr.
17 Uhr der Film. Also, ich weiß nicht genau, welcher Film, aber ich freue mich drauf. Um 17 Uhr gibt es einen Film. Guten Heimweg und danke fürs Kommen. Tschüss. Ja,